Herzlichen Dank für das schöne Musikstück und für den Moment des Verinnerlichens. Jesus, meine Freude. Herzlichen Dank für die freundliche Einladung und das Willkommen hier bei euch in Stuttgart. Ich habe nachgeschaut, ich war schon mal hier zur Predigt. Das war im Juni 2003 und ich möchte gerne fragen, wer das Thema noch weiß. Da erntet er Gelächter. So hört Stuttgart zu. Nein, ich habe nachgeschaut und natürlich habe ich es ein bisschen noch gewusst, weil ich weiß, dass es damals um Jugendevangelisation ging und in dem Zusammenhang auch wir so in der Jugendarbeit deutschlandweit unterwegs waren. Jetzt bin ich nicht ganz sicher. Vorhin gerade, ich weiß, hier drüben sitzen ja Mütter mit ihren Kindern und die haben mir gesagt, sie werden mich genau beobachten. Aber es sind etliche Kinder auch hier im Saal. Ich weiß nicht, ob von der Uhrzeit her eine kurze Kindergeschichte genehm oder erlaubt ist. Wenn das so wäre, würde ich die Kinder mal bitten, dass sie mal die Hand heben, damit ich mal sehe, wo sind überall Kinder. Könnt ihr Kinder mal die Hand hochhalten? Haben die sich alle verkrümelt? Ganz hinten sehe ich ein paar. Oben melden sich einige. Ja, könnt die Hand wieder runternehmen. Ich erzähle euch jetzt eine kurze Geschichte von Sibylle. Und nach dieser kurzen Geschichte von Sibylle, ihr lieben Kinder, das geht jetzt um euch, hört gut zu, mache ich euch ein Angebot. Aber das könnt ihr annehmen oder auch bleiben lassen. Hier vorne sehen auch noch welche, genau, euch habe ich ja gar nicht gesehen gerade. Also, ich erzähle euch eine kurze Geschichte und dann ein Angebot und dann kommt ja die Predigt für die Erwachsenen und die dauert lange. Also, Sibylle. Sibylle ist ein kleines Mädchen, das mit ihren Freundinnen im Sandkasten spielt und es ist draußen sehr heiß und die Mutter hat gesagt, wenn es dann 12 Uhr ist, also genau der Zeiger oben steht, dann haben wir Mittagessen, dann sei bitte zu Hause oder komm schnell nach Hause. Und es waren so ein paar Meter bis nach Hause, so ein Stück musste sie schon laufen. Und als dann schließlich von der Kirche diese Uhr dort läutet und die Glocke klingelt, merkt sie, Mensch, das hat 12-mal geklingelt, jetzt muss ich nach Hause laufen, schnell. Und sie nimmt ihr Zeug und ihren kleinen Eimer und läuft los nach Hause und sie hat einen ganz unbändigen Durst. Sie möchte gern was trinken. Sie hat so lange in der Sonne gespielt und dann kommt sie an einem kleinen Geschäft vorbei, an einem Laden, wo es Obst gibt und Gemüse. Wisst ihr Kinder, was Obst und Gemüse ist? Also ist nicht so aus dem Computerbereich, Obst und Gemüse, also Äpfel und Bananen und Mandarinen und Erdbeeren und sowas, ja, also so zum Essen, Obst und Gemüse. Und die steht vor diesem Laden und da stehen draußen Kisten mit lauter schönen Früchten und da ist eine Kiste mit ganz saftigen Apfelsinen. Und in Gedanken schmeckt sie gerade so eine saftige Apfelsine. Ihr läuft richtig das Wasser im Mund zusammen. Sie hat solch einen Durst und sie stellt sich vor, wie sie in so ein großes Apfelsinenstück reinbeißt und wie dieser süße Apfelsinensaft durch den Mund, den Hals hinunterläuft und ihren Durst löscht. Und sie steht vor diesen Apfelsinen und sie kann sich gar nicht lösen. Und ehe sie sich's versieht, hat sie eine genommen, eine Apfelsine, und in ihr kleines Eimerchen reingeworfen. So richtig hat sie nicht nachgedacht. Und nun hat sie eine Apfelsine im Eimerchen und sie guckt und es war auch gerade niemand da, der es gesehen hat. Der Verkäufer war nicht da, in der Straße war niemand. Und als sie eigentlich denkt, jetzt gehe ich aber schnell los und sie auch so ein komisches Gefühl hat, steht der Verkäufer vom Obstladen neben ihr. Oh weh, jetzt bin ich erwischt. Und sie fragt sich, was habe ich denn gerade gemacht, und sie schämt sich und jetzt denkt sie guckt nach unten und jetzt denkt sie, jetzt gibt's mächtig Ärger und Schimpfe und jetzt ist aber ganz schlimm und der bringt mich bestimmt nach Hause und schleift mich zu meiner Mutter und sagt, hier, dieses Früchtchen hat geklaut, und in Gedanken hat sie schon die Strafe vor Augen. Und als sie so ein bisschen hochschaut, da hat sich dieser Verkäufer, dieser Mann, dieser große Mann, hingekniet neben ihr. Und sie gucken sich so auf Augenhöhe an und er nimmt diese Apfelsine aus ihrem Eimerchen und dann holt er ein Messer von seinem Gürtel, da hat er immer so ein Messer dran, und dann fängt er an, die Apfelsine zu schälen und macht die ganze Schale ab und macht sie auseinander Und die Sibylle denkt sich, was wird denn das? Was macht er nur? Ich will hier weg. Er hat mich erwischt. Es gibt Ärger. Und sie war so mit sich beschäftigt. Und er hat die Apfelsine schön gepellt und hat sie auseinandergemacht und hat die ganzen weißen Fäden da noch abgemacht, die man nicht mit isst. Und dann nimmt er so einige schöne Stücke. Sie sehen genauso aus, wie sie sich's eben vorgestellt hat. Und reicht sie ihr und sagt, guck mal, das kannst du essen. Ich schenk's dir. Und diese Sibylle schüttelt mit dem Kopf, das kriegt sie jetzt nicht übers Herz. Eben noch gestohlen und ganz schlechtes Gewissen. Und jetzt will er ihr das schenken und sie schüttelt mit dem Kopf und ihr laufen die Tränen und sie möchte am liebsten im Fußboden versinken. Und der Mann guckt sie aber so freundlich an und er schimpft gar nicht. Und er hält ihr das hin und sagt, du kannst es wirklich essen. Ich schenke dir das gern. Und dann nimmt sie ein Stück und steckt es in den Mund und kaut. Und das geht nicht schnell genug, dass es untergeschluckt ist. Und noch ein Stück und der freundliche Verkäufer lässt gar nicht nach. Und dann hat sie eine halbe Apfelsine und dann schüttelt sie den Kopf. Es schmeckt überhaupt nicht, sie kann nicht mehr, sie will nicht mehr. Sie will nur noch weg hier. Und er sagt, weißt du was, die andere halbe Apfelsine, die schenke ich dir. Und macht ein Stück Serviette drum und gibt ihr das, kannst du mit nach Hause nehmen. Und Sibylle läuft nach Hause und ihr ist so ganz komisch. Und sie denkt, das war jetzt irgendwie ganz anders, als sie es gedacht hatte. Und am nächsten Tag laufen sie die Straße entlang, die Mutter und die Sibylle. Und sie laufen auf der anderen Straßenseite und drüben steht der Verkäufer vom Obstladen und er winkt ihr freundlich rüber und grüßt und Sibylle winkt so ein bisschen so, fast schämt sie sich. Und die Mutter sagt, ist irgendwas? Nein, nein, es ist gar nichts. Ja, das ist die kurze Geschichte von Sibylle. Und warum habe ich die erzählt? Genauso wie dieser Verkäufer ist der Heiland. Der wartet nicht darauf, dass wir Fehler machen, um uns dann zu bestrafen, sondern er denkt gut von uns. Und er möchte, dass es uns gelingt. Ich glaube, Sibylle hat diese Geschichte mit dem Verkäufer nie vergessen und ist auch nie wieder auf die Idee gekommen, mal was einzustecken, was vielleicht gar nicht einzustecken ist. So ist der Heiland. Er liebt uns und er spricht uns freundlich an und er möchte, dass es uns gelingt. Das ist die Geschichte von Sibylle. Und jetzt, ihr lieben Kinder, die ihr euch gemeldet habt oder die ihr euch nicht gemeldet habt, jetzt ist das Angebot. Es kommt die Predigt, dort hinten hängt die Uhr, die zeigt jetzt 11:05. Ich weiß nicht, wann ich hier die Predigt zu Ende habe, es kann lang dauern. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch ein Stück Papier nehmen und einen Stift und könnt mir ein Bild malen. Ihr könnt die Geschichte malen oder etwas aus der Kindersabbatschule oder irgendwas, wo ihr sagt, das ist eine tolle Geschichte, die male ich dir auf. Könnt ihr ganz frei entscheiden. Und wenn ihr euren Namen drauf schreibt, und gebt mir das, wenn wir uns heute verabschieden, dann schreibe ich euch, dann kriegt ihr Post von mir nächste Woche. Wisst ihr, was Post ist? Also ich brauche keine E-Mail-Adresse draufschreiben, ich schicke euch tatsächlich etwas mit der Post. Aber das ist freiwillig. Also wenn ihr wollt, organisiert euch ein Stück Papier und einen Stift, vielleicht hat die Mutti das oder der neben euch sitzt, und ihr malt mir was und schreibt euren Namen drauf, ist ganz wichtig. Ohne euren Namen wird der Briefträger euch nicht finden. Wenn ihr die Anschrift wisst, hilft mir das auch, aber die kriege ich auch raus. Ich war früher bei der Stadtsicherheit, ich habe da noch gute Verbindungen. Also das ist das Angebot an die Kinder. Wenn die Erwachsenen malen, das sehe ich von hier vorne. Das gilt nicht. Predigtgedanke. Wir kamen ins Gespräch auf der Gemeindeakademie der beiden Verbände, einige Geschwister von euch, und so ergab sich die Frage, hier mal bei euch in Stuttgart zu sein. Und die Vereinigung hat mich freundlich eingeladen, so bin ich hier und bin doch auch in großer Spannung. Nicht, weil es so lange her ist, dass ich schon mal hier war und ich irgendwas in Erinnerung hätte, sondern weil es grundsätzlicher stimmt. Wenn vor der Predigt gebetet wird, Herr, sprich du uns an mit deinem Wort, und dann steht man hier vorn Und das ist mein Gebet alle Zeit, dass es nicht um mich, um Menschen geht, sondern um das Wort Gottes. Das ist die Erwartung, die ihr zurecht habt. Und dann habe ich sicherlich Gedanken vorbereitet und dennoch kenne ich euch nicht, fast keinen von euch, und weiß nicht, was ihr erlebt habt in der letzten Woche, weiß nicht, worin ihr gerade in großer Not oder Kampf oder vielleicht auch in großer Freude und Erwartung seid, und stelle mich hier hin mit dem Anspruch, etwas zu sagen, was, wie gebetet wurde, mit dem Leben von euch zu tun hat. Und ich merke, dass diese Spannung wohl immer da ist, wenn Wort Gottes gesagt werden soll. Und dieser Anspruch wird ja zu Recht erhoben. Wir sind hier in der Gemeinde im Gottesdienst. Wir sind ja nicht in irgendeiner Gruppe, die sich mal trifft und mal über Dinge redet. Ich möchte beginnen mit einem Zitat, was ich erst vor kürzerer Zeit gefunden habe von Ellen White. Sie hat in Schriften, in Traktaten aus dem Monat Februar 1903 in einem größeren Zusammenhang über die missionarische Kraft von unseren Gemeinden geschrieben. 1903, also etwa so doch in ihrem vorgerückten Alter, 1915 ist sie gestorben, in der letzten Zeit ihrer Schaffensphase. Und ich werde aus diesem ganzen Zusammenhang nur 3, 4 Sätze zitieren, die mir aber im Kontext stimmig scheinen und die mir wichtig sind für dieses Thema und die Frage, wie leben wir miteinander, mit allen Menschen in Frieden, Fragezeichen. Sie schreibt, und ich habe mich um eine wörtliche Übersetzung bemüht, gerade an einigen Stellen ist das eminent wichtig. Als Gemeinde haben wir viel Licht bekommen. Dieses Licht hat uns der Herr zum Wohl und Segen der Welt anvertraut. Uns wurde der Dienst der Versöhnung aufgetragen. Hier hat sie 2. Korinther 5 im Hintergrund. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ausgerüstet mit Kraft aus der Höhe sollen wir die Menschen inständig bitten, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Also Zeugnis geben, Mission. Und jetzt kommt der Satz, um den es mir wesentlich geht. Diese Kraft aus der Höhe wird von Gott proportional zur Einheit der Glieder und ihrer Liebe zu Gott und zueinander gegeben. Nochmal, diese Kraft von Gott, um Menschen zu gewinnen aus der Höhe, wird proportional, das ist wörtlich übersetzt, also in unbedingter Abhängigkeit zur Einheit der Glieder der Gemeinde und ihrer Liebe zu Gott und untereinander gegeben. Das ist eine hohe Messlatte. Was ist mit unseren Gemeinden? Ich bin nicht aus eurer Region hier. Ich kann tatsächlich nicht für alle sprechen und das ist auch nicht mein Motiv und mein Anspruch. Viele in unseren Gemeinden fragen durchaus, warum sind wir missionarisch nicht mehr so erfolgreich? Was ist das Problem? Warum wachsen wir nicht so? Gott, sind doch alle Dinge möglich. Liegt's denn an uns? Warum sind wir keine missionarisch glaubwürdige Gemeinde? Es gibt ja Kirchen, die wachsen, auch in Europa, in Deutschland. Was müsste man tun? So die typische Frage, die wir dann auch in Bibelgesprächen häufig stellen. Mancher denkt über die Gemeinde nach, über den Zustand. Mancher denkt über die Leitung nach und über Verantwortungsträger. Mancher denkt auch über sich selbst nach. Und dieser vermeintlich ausbleibende missionarische Erfolg in unseren Breiten führt auch zu mancher Kritik und zu mancher Spannung innerhalb unserer Reihen. Mich bewegt diese Frage umso länger, umso mehr. Was ist die größte Herausforderung in unseren Gemeinden, in der Adventgemeinde? Ich komme für mich persönlich zu dem Schluss, dass die größte und wahrscheinlich die schwerwiegendste Herausforderung nicht in Lehrfragen zu finden ist und zu suchen ist, sondern in der Frage, wie leben wir miteinander? Wie leben wir miteinander? Und hier ist nicht das formale Miteinander sein und nebeneinander stehen gemeint, sondern die Frage, wie versöhnt sind wir miteinander und in Christus. Paulus, und das ist der Text, der kurze Text für die Predigtgedanken, Römer Kapitel 12, Vers 18. Paulus scheint sich im Römerbrief, so ist mein Eindruck, immer mehr diesem Gedanken zu nähern. Und er scheint mir die Sollbruchstelle dessen, was Gemeinde ausmacht oder woran sie am Ende nicht vorankommt. Römer Kapitel 12, Vers 18. Wir kennen ja die Endzeitrede Jesu, Matthäus 24, 25, wo dann am Ende im Kapitel 25 zwei Gruppen vor Christus stehen. Und diese beiden Gruppen, die dort stehen, die eine Gruppe wird gerettet sein, die andere werden nicht gerettet sein, unterscheiden sich in einer einzigen Frage. Und es ist nicht die Frage des Liederbuchs, des Betrachtungsheftes, es ist nicht die Frage von, wie denke ich über jenen oder diesen Glaubenspunkt, sondern grundsätzlich vor alledem ist die Frage, wie haben wir miteinander gelebt? Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt. Das ist das einzige Kriterium in dieser Endzeitrede Jesu. Römer 12, Vers 18. Dort steht, und wir können es vermutlich auch etliche auswendig, es ist ja so ein Text, den man schon gern mal sagt, auch als Prediger, da streiten sich welche und dann sagt man, ist es möglich, so viel an dir liegt, leb in Frieden mit deinem Nächsten. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das ist natürlich ein Maß und ein Raum, den Paulus hier öffnet, mit allen Menschen. Das ist ja der helle Wahnsinn. Paulus, es ist ja schon ein Unding mit dem Nächsten neben mir und mit dem Nachbarn, aber gleich mit allen. Paulus schließt keinen aus. Die Vorgabe ist unglaublich hoch. Ich gebe euch zu, dass ich an diesem Text lange immer wieder gestanden habe und nachgedacht habe, ist es ein Text für eine Predigt? Weil dieser Text spricht zuallererst zu mir selbst, wenn ich glaubhaft sein will. Und die Frage steht zuallererst für mich selbst, ist es möglich, so viel an mir liegt, dann möchte ich mit allen Menschen Frieden haben. Möchte ich das tatsächlich? Ist diese Welt nicht überschaubarer geworden, auch in unserer Gemeinde, mit all den Schubladen, mit den Lagern, mit den Schlagworten, die wir benutzen, um bestimmte Strömungen und Gruppen zu charakterisieren? Ist es nicht viel schwerer, mit allen Menschen gleichermaßen Nähe und Frieden zu erreichen? Paulus, darf ich da keinen aussortieren? Ich möchte schon. Die Kinder haben vielleicht einen Zettel und malen ein Bild. Vielleicht nimmst du dir in Gedanken einen Zettel und schreibst mal die Namen drauf, die dir zu schaffen machen, die dich verletzt haben, mit denen du unsägliche Kämpfe erlebt hast. Und stell dir vor, du könntest diesen Zettel abgeben. Jesus kommt am Ende durch die Reihen und sammelt diese Zettel mit diesen Namen ein und auch deinen Zettel mit den Namen, die dir so sehr auf der Seele liegen als Belastung. Und er sagt, ich habe eine gute Botschaft für euch. Ich werde diese vielen Namen, die ich hier auf den Zetteln finde, wenn ihr welche aufschreibt, vielleicht ist es ja auch hier völlig nicht das Thema, ich werde sie alle an einen schönen Ort bringen, wo sie gut leben und ihr seid in Zukunft entlastet und befreit. Und das Leben gelingt und Gemeinde gelingt. Und wir sind uns alle wohlgesonnen, die wir hier übrig bleiben. Darf ich keinen aussortieren, Paulus? Und wenn es der unangenehmste Bruder oder die mich schwer enttäuschende Schwester ist oder der Freund oder der Nachbar, der unbelehrbar ständig mit seinen Lautstärken und mit seinem Lebensstil mir auf den Nerv geht, darf ich denn keinen aussortieren? Ich habe doch schon Demut genug gezeigt. Und sind nicht die sogenannten Freunde, die Menschen, die einem näher sind, oft die, denen wir am schwersten vergeben können? Wenn dich in der Straßenbahn oder in der U-Bahn jemand anrempelt und sich entschuldigt, das entschuldigt man doch gern. Na klar, und wenn man noch eine Chance hat, noch eine Botschaft mitzugeben, ja, und vielleicht kommt man ins Gespräch, wunderbar. Mit den Leuten haben wir kein Problem, die wir nicht kennen. Wir haben ein Problem mit den Leuten, die uns nahe sind. Und das ist jemand, der in der Gemeinde ist, wie der sich verhält, das geht überhaupt nicht. Das ist es, was uns verletzt, was unsere Maßstäbe immer wieder in Frage und in Spannung bringt. Es gibt eine Fülle von Zitaten, die die Enttäuschung und die Verletzungen gerade zwischen Menschen, die befreundet sind oder große Nähe haben, aufs Korn nehmen. Arthur Schopenhauer sagt es so: Die Freunde nennen sich aufrichtig, die Feinde sind es. Oder ein polnischer Satiriker Brudowski sagt: Ein Freund ist ein Mensch, der dir völlig selbstlos schadet. Man muss ein bisschen nachdenken. Oder eben das altbekannte Wort: Wer solche Freunde hat wie du, der braucht keine Feinde mehr. Wir schmunzeln vielleicht darüber, aber es ist schon interessant, dass wir bei dem Thema Freunde, wenn man es auch mal googelt und Zitate mal sucht, sehr viel spürt von diesen Verletzungen, von den scheinbar vielen Erfahrungen, wie man von nächsten Menschen enttäuscht und verletzt ist. Wie ist es bei uns in der Gemeinde? Alles gut? Mir scheint nicht. Aber wie gesagt, ich kenne euch nicht. Ich habe auch keine Agenda oder irgendeinen Auftrag von irgendjemand. Es ist ein Text, der mich selber hoch bewegt. Und als ich über diesen Predigtgedanken saß und über diesem Thema, habe ich irgendwann einen Zettel neben die Gliederung gelegt und habe angefangen, Namen aufzuschreiben, mit denen ich in Spannung bin, mit denen ich gekämpft habe, die mich verletzt haben, die über mich geredet haben, ohne mich je zu treffen. Und es wurden immer mehr Namen. Es war vielleicht eine der herausforderndsten Gliederungen, die ich versucht habe zu schreiben, weil es zuallererst mich betrifft. Was du dir davon mitnimmst, das ist ganz bei dir. Also Paulus, du meinst also, sie gehören hier alle rein. Du meinst also, es ist nicht möglich, Menschen woanders hinzuschicken. Paulus sagt eben, wenn möglich. Damit weiß Paulus, dass die Rechnungen nicht immer aufgehen, auch unter gläubigen Christen. Er weiß, dass wir uns immer ein paar Rechnungen zurücklegen für vielleicht den Fall. Vergeben haben wir das schon, aber vergessen haben wir es nicht. Das ist eben vielleicht doch der entscheidende Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung. Vergeben habe ich dir das, es hat mich schwer verletzt, wie du über mich geredet hast, aber ich kann es einfach nicht vergessen. Es ist ja eben auch so, dass wir zwar vieles Negative vergessen in unserem Leben, aber solche persönlichen Verletzungen, die bleiben und die sind wach und die sind wieder abrufbar in Sekundenschnelle. Mit diesem "so viel an euch liegt" schränkt Paulus zwar ein, aber gleichzeitig verschärft er den Druck auf unser Gewissen enorm. Und da wird der Text schwer. Die Einschränkung des Paulus besteht darin, dass er sagt: Wenn der Widerspenstige und Unbelehrbare wirklich mit nichts zu gewinnen ist, du hast alles versucht, du hast geredet, du hast geschrieben, Briefe, lange Briefe, du hast noch andere Menschen bemüht, du bist wirklich gelaufen und gerannt und hast gekämpft, Vergebung und Versöhnung zu erreichen mit der Schwester, mit dem Bruder. Und du hast wirklich nichts ausgelassen und hast gebetet auch darum. Und trotzdem wird es nicht besser. Und Paulus sagt, das gibt es. Das gibt es in der Gemeinde. Und Klammer auf, wenn der andere nicht versöhnungsbereit ist, ist das tatsächlich nicht die Grundlage, am Abendmahl nicht teilzunehmen. So viel an euch liegt. Und das ist die Verschärfung. Die Verschärfung besteht darin, wenn es nicht zum Frieden kommt, dann darf es nicht an mir liegen. Wenn es nicht zum Frieden kommt, dann darf es nicht an mir liegen. Paulus hat eben auch 1. Korinther 13 geschrieben, wo wir lesen, dass die Liebe alles glaubt, alles hofft, alles verträgt, alles duldet, nicht kapituliert und oft schwere Wege gehen muss. An der Stelle wage ich einen Exkurs von 2, 3 Sätzen. Jesus selbst schränkt dieses alles, wie es Paulus formuliert, durchaus ein. Und vielleicht bin ich da auch geprägt von dem Dienst in einem bestimmten Bereich, indem er Matthäus 18 an der einzigen Stelle in seiner Zeit, als er auf der Erde war, sehr unbarmherzig redet über Menschen, die schuld daran sind, dass Kinder an ihm irre werden. Wehe, wenn ihr an Kindern schuldig werdet. Und dann erzählt er diesen Gedanken des Mühlsteins. Vergebung und das Dulden aus der Liebe muss hier anders definiert werden, aus der Schrift heraus. Wir haben auch in unseren Reihen und Gemeinden viele, viel zu viele, die traumatische Erlebnisse in ihrer Biografie wissen. In der Begegnung mit solchen Menschen habe ich gelernt, habe ich viel gelernt und nie ausgelernt. Aber ich habe auch gelernt, dass eine behütete Kindheit auch in unseren Gemeinden ein Geschenk ist und nicht selbstverständlich. An solchen Stellen des Lebens trifft Römer 12 nicht zu. Die einzige Aufgabe hier ist der Weg zum Kreuz. Immer wenn mich Betroffene gefragt haben, muss ich denn demjenigen vergeben, habe ich versucht zu antworten, du musst nicht vergeben. Um deiner selbst willen ist der einzige Weg, den ich mir wünschte für dich, der Weg zum Kreuz. Gib es ganz an Christus ab. Du musst nicht irgendeinem Menschen die Hand reichen, der dich aufs Schlimmste verletzt hat. Der Weg zum Kreuz. Zurück in unsere Welt, zurück zu Paulus. Die Liebe glaubt und hofft, sie kapituliert nicht vor der Lieblosigkeit des anderen, von der Kälte, von der Unfreundlichkeit, wie er mich anspricht. Die Liebe muss oft schwere Wege gehen. Und die Frage ist natürlich, warum ist es so schwer? Warum ist es so schwer? Weil wir im Frieden miteinander leben sollen, und das ist der Friede Gottes, obwohl wir unvollkommen sind. Wir haben hier etwas vor Augen gestellt bekommen in der Schrift, was göttlich ist, was vollkommen ist. Aber wir, die wir das als richtig empfinden, sind nicht vollkommen. Wir sind alle schuldig. Ich und du, jeder von uns ist Sünder und eben nicht vollkommen. Und da treffen sich diese beiden Welten. So ist es eben heilsam zu bedenken, wenn wir miteinander ringen und leiden, der andere, mit dem ich mich vertragen soll, ist unvollkommen. Das zu bedenken ist ja eine gute Sache. Also darüber nachzudenken, dass der andere unvollkommen ist, ich glaube, das ist nicht sehr anstrengend. Aber eigentlich noch wichtiger ist zu bedenken, ich selbst bin es auch. Ich selbst bin es auch. Ob Vorsteher oder Türsteher, ob Lieschen Müller oder ob ich eine Aktentasche habe, die gut aussieht. Es gibt keine, so sagt Karl Barth, es gibt keine Heiligen unter unheiligen Menschen. Sofern es welche sein wollten, sind sie es gerade nicht. Friedvolle Beziehungen zu pflegen, da haben wir ein Problem. Und ich rede nicht von dem Nebeneinander einer friedlichen Koexistenz. Paulus sagt, das ist wirklich ein Problem. Und er sagt auch, das ist unsere Aufgabe lebenslang. Und vielleicht ist darin auch ein Stück Entlastung für meine Schuld und für mein Menschsein. Es ist unsere Aufgabe ein Leben lang. Wir haben als Adventgemeinde häufig so von unserem Verständnis und unserer Prägung der Lehre und Dinge zu begreifen, zu erkennen und dann auch festzuhalten, so die Mentalität, dass wir sagen, das ist geschrieben, das haben wir erkannt, das ist die Wahrheit, das Sabbatgebot, die Wiederkunft, die Schöpfung und dann machen wir einen Haken dran. Ab und zu, alle paar Jahre, werden wir vergewissert, dass es richtig ist durch das Bibelgesprächsheft, aber das ist im Grunde klar. Das Thema der Versöhnung, das Thema, wie leben wir miteinander, ist kein Thema, das ich irgendwann zu meinen Lebzeiten abhaken kann. Ich nicht und du nicht. Vielleicht ist das auch ein Trost, dass wir, bis der Herr wiederkommt, daran ringen werden. Wir haben nicht irgendwo in der Bibel eine Aufforderung zu einem 3- oder 5-Jahresplan. Dann muss das erledigt sein, dann machen wir auch an dem Thema Versöhnung einen Haken dran und dann gucken wir, was es noch für Themen gibt. Das wird nicht geschehen. Es sei denn, wir wären auf einer Insel. Und selbst dann werden wir ja auch wieder schuldig an den Menschen, denen wir uns entziehen. Rainer Maria Rilke, der deutsche Dichter, der sicherlich manches Hilfreiche und manches Spannende geschrieben hat, kriegt eines Tages Post von einem jungen Dichterkollegen. Und dieser junge Dichterkollege ist tatsächlich mit der Welt und mit den Menschen fertig und mit all dem Schlimmen und dem Abschaum. Und er hat sinngemäß das formuliert, was Maxim Gorki mal etwas zynisch formuliert hat. Nach manchen Gesprächen mit einem Menschen hat man das Verlangen, einen Hund zu streicheln, einem Affen zuzunicken oder vor einem Elefant den Hut zu ziehen. So ungefähr schildert dieser junge Dichter seine Verzweiflung. Und er sagt, die Menschen sind schlecht und es macht keinen Sinn. Und man kann sich bemühen um sie, dass sie doch was erkennen und einsehen, aber es funktioniert am Ende nicht. Und Rilke schreibt diesem jungen Dichter einen langen Brief. Und bemerkenswert empfand ich einen der Sätze, die mitten in diesem Brief stehen. Und der heißt wie folgt. Liebhaben von Mensch zu Mensch, das ist vielleicht das Schwerste, was uns aufgegeben ist. Das Äußerste, die letzte Probe und Prüfung, die Arbeit, für die alles andere nur Vorbereitung ist. Matthäus 25, der geringste Bruder, Liebhaben von Mensch zu Mensch, das Schwerste, die Arbeit, für die alles andere nur Vorbereitung ist. Friede beruht auf der so wesentlichen Einsicht, dass keiner von uns vollkommen ist. Das scheint mir ein ganz wesentliches Moment zu sein, auch wenn ihr vielleicht den Eindruck habt, das ist doch banal. Die Frage, wie ehrlich bin ich zu mir selbst, ist vermutlich in der Frage der Versöhnung der entscheidende Schlüssel. Lasse ich Dinge, was mich selbst betrifft, zu und stelle mich dem? Liebe ich mich auch selbst wie den Nächsten? Nur dann kann ich den Nächsten lieben. Oder bin ich mit mir selber nicht im Reinen? Trage ich mit mir unverarbeitete Verletzungen, Schuld, zu kurz kommen, unerfülltes Machtbegehren? Immer dort, wo ich mit mir selbst nicht im Reinen bin, bin ich nicht in der Lage und bereit zur Vergebung und Versöhnung. Friede beruht auf der so wesentlichen Erkenntnis, dass wir nicht vollkommen sind. Aber es gibt Vergebung, sagt Paulus, und Paulus sagt auch, es gibt Barmherzigkeit, Vers 1, Kapitel 12. Warum sind Freunde und Nächste und die Schwester und der Bruder so unvollkommen, wie sie sind? Warum kann man sie nicht so zurechtbiegen, wie man sie gern hätte? Wir arbeiten ja doch so ein Stückchen an einer Kultur, wie wir denn gern uns gegenseitig hätten. Und das ist vielleicht ein Stück auch menschlich und normal. Und umso weniger ich mit mir selber so zurechtkomme, umso mehr arbeite ich an den anderen. Wenn ich selbst weiß, dass ich Kind Gottes und geliebt und angenommen bin und damit der höchste Wert meinem Leben gegeben ist, dann kann ich möglicherweise doch barmherzig sein und demütig und weitherzig. Umso weniger ich mit meinem eigenen Leben im Reinen bin, umso enger werde ich mit anderen umgehen. Das ist in der Erinnerung an viele, viele seelsorgerliche Gespräche der Punkt, an den es immer wieder führt. Luther schreibt in seinem Kommentar zum Römerbrief, grundsätzlich, so sind wir Menschen, wenn wir nicht gerechtfertigt sind von Christus. Grundsätzlich klagen wir immer den Nächsten an und suchen das Böse beim anderen und das Gute bei uns selbst. Hat er recht? Ist das wirklich so? Vielleicht ist der charakterlich schwierige Mensch erblich belastet. Vielleicht ist der Lieblose als Kind nie geliebt worden. Bin ich mit einem Kollegen unterwegs und wir kommen ins Gespräch über uns und unsere Familien. Seine Kinder sind auch mittlerweile groß geworden. Und an irgendeiner Stelle, die von außen ausgelöst wurde, dort wo wir waren, erzählt er plötzlich, dass er so sehr darunter leidet, dass er seine Kinder nicht in den Arm nehmen konnte und kann. Und ich höre, dass er es als Kind nie erlebt hat, geliebt zu sein. Vielleicht ist der lieblose und kaltherzige Mensch nie geliebt worden. Vielleicht ist der Gewalttätige auf dem Schulhof immer geschlagen worden. Die große Mehrheit derer, die sich an anderen vergreifen, haben das selbst erlebt, so die Statistiken. Vielleicht ist einer von Freunden so oft enttäuscht und verletzt worden, dass er keinem mehr glaubt. Vielleicht kennst du dieses Moment, dass du Vertrauen investierst und dich öffnest und nicht lange danach wahrnehmen musst, dass es weitergetragen wurde, missbraucht wurde und verwendet worden ist für andere Motive. Vielleicht ist einer von Freunden so oft enttäuscht und verletzt worden, dass er einfach nicht mehr vertrauen kann. Vertrauen ist die Grundlage aller Liebe und alles Miteinanders. Wenn es hier kaputt geht, dann ist es ganz schwer. Vielleicht hat ein Mensch unendlich tiefe Wunden in seiner Seele und du denkst, seine Art ist unmöglich, seine Ansichten katastrophal. Und gleichzeitig sehnt sich dieser Mensch nichts nach nichts so sehr, als danach akzeptiert und geliebt zu werden, wie er ist. Wenn möglich, sagt Paulus, soll ich mit ihm Frieden haben. Dazu brauche ich viel Geduld. Die Liebe duldet alles, sagt auch Paulus. Vielleicht entdeckt dieser andere eines Tages mit Staunen, dass du ihn ernst nimmst und achtest und für ihn bist, dass du Frieden mit ihm machen willst, so wie er ist, so wie sie ist. So hat es Christus eigentlich mit mir gemacht und mit dir auch. Christus hat im Vorhinein Gutes mit dir im Sinn gehabt. Die Vorgabe seiner Liebe und das Geschenk seiner Liebe hat aus dir etwas gemacht. Das ist das Entscheidende, was dir deinen Wert gibt als Kind Gottes, dass Christus dich liebt und angenommen hat. Das ist das Entscheidende. Gott denkt und redet gut über dich. Gott denkt und redet gut über dich. Wie definieren wir Heiligtumslehre? Ich bin in einer größeren Gemeinde zum Bezirkssabbat, auch Gesprächsgruppen in der Bibelschulstunde. Und mir ist aufgefallen, dass dort so ein 10-jähriger Junge, scheinbar sehr aufgeweckt, der ging nicht zu den Kindern, der saß in dieser Gesprächsgruppe der Erwachsenen. Und die waren da eifrig am Gange. Und anschließend, ich hatte das schon nicht mehr im Bewusstsein, kommt er zu mir und sagt, sag mal, ich habe eine Frage an dich, du musst ja ein ganz Schlauer sein. Die haben gesagt, du bist Vorsteher, keine Ahnung, was das ist, aber du hast auch so einen Schlips hier drum. Was ist Heiligtumslehre? Mit dem Finger zeigt er so auf mich und sagt, was ist Heiligtumslehre? Er hatte eine Bibel unterm Arm und ich sah auch recht schnell eine recht gute Bibel mit Konkordanz allem drum und dran. Ich sage, doch, du warst doch in der Gesprächsgruppe da drüben. Ich sage, hast du dort gefragt? Und ja, die haben ständig das Wort im Mund gehabt, Heiligtumslehre, aber keiner konnte es mir erklären. Ich habe gefragt, die konnten mir es nicht erklären. Das wäre hier in Stuttgart nicht so, das weiß ich, aber dort, wo ich da war das so. Und ich habe gesagt, ja gut, ich sage, hast du ein bisschen Zeit? Es war Mittagspause, war Potluck und so weiter, dann haben wir uns hingesetzt. Und ich wusste jetzt überhaupt nicht, wo fange ich denn an, einem 10-jährigen Heiligtumslehre zu erklären. Und ich weiß wohl, dass man mich für das, was ich jetzt sage, auch rankriegen könnte, je nachdem, welcher Ausschuss tagt. Und ich habe ihm gesagt, du hör zu, du kennst das Neue Testament, Jesus Christus, der Mensch wurde. Ja, sagt er, weiß ich, ist geboren, Maria und Josef, kenne ich alles. Also es war ein pfiffiger, bibelkundiger Knabe, so würde ich es mal nennen. Und ich sage, ja, und dann ist Jesus, und dann habe ich ein paar Texte erwähnt, und hat er verkündigt und hat dies und das gesagt, Bergpredigt, wichtig, und hat er den Jüngern auch erklärt, dass er sterben wird, und dann ist er gestorben am Kreuz, sagt er, brauchst du mir nicht erklären, das weiß ich alles, und er ist dann auferstanden nach 3 Tagen, und dann lesen wir auch, dass er gen Himmel gefahren ist und dass er jetzt bei Gott ist. Ich sage, genau. Ich sage, das ist schon mal gut. Hat er keine Frage dazu gehabt. Und ich sage, was denkst du denn, was er jetzt dort oben macht? Er sagt, er weiß ich nicht so richtig, er redet vermutlich über uns. Und ich merkte so eine ganz große Verunsicherung, was redet der denn da? Und ich sage, weißt du, es gibt in der Bibel ein Buch, Hebräerbrief, wenn ich nächstes Mal wiederkomme, studieren wir das mal, aber heute vielleicht so für den Moment. Ich sage, Jesus ist dort zur rechten Seite seines Vaters von Gott und er redet tatsächlich über dich und mich dort mit Gott. Und der Junge wurde recht still und ja, was redet er denn da? Und dann habe ich ihm gesagt, er redet Gutes über dich. Er erzählt dem Vater, dass du ein guter Junge bist und dass er dich über alles liebt, dass du sein Kind bist. Und dass er für dich gestorben ist, das weiß der Vater. Und dass er sich wünscht, dass sein Leben gelingt. Und er unterbrach mich und sagte, ja, erzählt ihm doch bestimmt auch, was ich ausgefressen habe und was ich falsch gemacht habe. Und ich habe letzte Woche den Lehrer angeschwindelt und so weiter. Ich sage, er redet Gutes über dich. Er sagt, Jesus freut sich nicht, wenn du Dinge nicht gut machst, aber er möchte, dass es dir gelingt. Aber er ist keine Petze, die neben Gott sitzt und immer darauf hinweist, was du falsch machst. Und er redet das nicht nur, er denkt das auch. Ich sage, wir Erwachsenen reden ja manchmal was Tolles, Gutes, aber in Gedanken haben wir eine ganze, ja, genau, und hat er gleich seine Eltern zitiert. Kinder sind so herrlich. Ich sage, Jesus sitzt neben dem Vater im Himmel und redet und denkt gut über dich. Und ich sage, und ich habe noch was dazu für dich. Ich sage, du, und ich habe ihn nach dem Namen gefragt und habe gesagt, du hast einen Engel im Himmel. Du ganz konkret. Ich sage, wie? Wo steht das? Ich sage, lass uns lesen, Matthäus 18. Ihre Engel sehen alle Zeit das Angesicht des Vaters im Himmel. Jesus spricht ja über die Kinder. Ich sage, und du bist doch auch ein Kind, oder? Dann wollte er noch wissen, ob ich auch noch ein Kind bin und auch einen Engel habe. Es ging noch so ein bisschen weiter. Und ich habe gesagt, so ungefähr würde ich die Heiligtumslehre beschreiben. Christus ist für dich gestorben und er ist auferstanden und er ist jetzt beim Vater und er denkt und redet gut über dich. Kannst du das aushalten? Christus nimmt dich an, unverdient, und hat dir einen neuen Wert gegeben. Aus Verlorenen wie mir und dir sind Gerechte geworden. Und Paulus ermahnt uns und sagt uns, lass das auch deine Mitmenschen spüren. So viel an dir liegt, ringe um den Nächsten, gib nicht auf. So viel an dir liegt, tu alles, damit Brücken gebaut werden können, jenseits von Schubladen und Kategorien. Jesus denkt und redet gut über uns. Römer Kapitel 3, wir sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Allesamt, sehr klar hier im Griechischen, allesamt und werden ohne Verdienst gerecht aus der Gnade durch die Erlösung, die durch Christus geschehen ist. Oder Epheser 2, und man könnte Texte über Texte nehmen, wo steht, aber Gott, der reich an Barmherzigkeit ist, hat in seiner großen Liebe die uns geliebt, auch uns, die wir tot waren. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist und nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und sich erhebe, andere zu bewerten oder gar abzuwerten. Wir sind vor Christus, vor Gott, alle gleich wertvoll als Kinder Gottes. Die Frage, und das ist mein Schlussgedanke, sind diese Ermahnungen überhaupt realistisch? So viel an euch liegt, habt mit allem Frieden. Die Texte sind ja für eine unvollkommene Welt geschrieben. Ist doch völlig illusorisch. Das kann man nie erreichen, mit allen Menschen Frieden. Das ist vielleicht für die neue Erde eine gute Idee. Wenn wir Böses nicht mit klarer Gegenwehr anprangern und benennen, dann nimmt das Böse doch überhand. Ob nun draußen in der Welt oder in der Gemeinde. Wir müssen doch Klarheit schaffen. Als ich vor etlichen Jahren aus der Arbeit in der Jugend berufen worden bin, in die Aufgabe als Vorsteher in der Vereinigung, wo ich bin, da kamen gleich nach der Delegiertenkonferenz einige Geschwister zu mir und sagten, es wird Zeit, dass mal richtig klar Schiff gemacht wird und dass du mal richtig aufräumst und mal richtig reine machst in unseren Gemeinden. Oh weh. Müssen wir nicht wirklich mal richtig sauber machen, mal richtig Klarheit schaffen, wo es lang geht? Dann verlieren wir vielleicht den einen und anderen, der nicht so ganz taufrisch auf der Lehre ist. Aber dann geht's wieder voran. Klare Identität bringt Wachstum. Wäre das die Art, Jesu, klar Schiff zu machen? Wäre das seine Art? Die Menschen, die in seiner Zeit lebten und in der Gemeinde waren, haben das versucht. Und er lobt sie sogar, Matthäus 23, Vers 3, und sagt, ihre Lehre ist gut. Lebt nach ihrer Lehre. Und dann sagt er im Vers 23, aber ihr Leben könnt ihr vergessen. Paulus hat für diese Frage keine grundsätzliche Lösung. Wenn möglich, da kommt dieser große oder vielleicht größte Theologe aller Zeiten an den Schreibtisch und schreibt darüber, wie wir miteinander im Frieden leben und schreibt, wenn möglich. Paulus, hätte es nicht ein bisschen klarer sein können, ein bisschen eindeutiger? Wenn er so formuliert, zeigt er sein tiefes Wissen um den Zustand dieser Welt und um die Spannung und Herausforderung von uns Menschen, die wir von Gott getrennt sind durch die Sünde. Und damit räumt Paulus ein. Es gibt Situationen, in denen man bei allem guten Willen den anderen nicht gewinnen kann, einfach weil der nicht will. Und wenn die Kämpfe manchmal auf irgendeiner thematischen Wiese stattfinden, wo es vielleicht um die Frage des Liederbuchs oder irgendetwas anderes geht, aber der eine, der da vehement kämpft, eigentlich ganz andere, unaufgeräumte Dinge seines Lebens nicht verarbeitet bekommt, dann werden wir auch in dieser Frage, die oben drüber steht, nie zu einer Lösung kommen. Weil die Ursache ist eine völlig andere. Wir können über alles Mögliche Stunden und Tage streiten. Aber wenn die eigentliche Ursache des Streitens eine völlig andere ist, werden wir nie zusammenkommen. Es gibt wohl Stellen in unserem Miteinander, da muss um anderer Menschen willen das Ganze und des Ganzen willen Klarheit herrschen, gar keine Frage. Und es gibt auch immer wieder Momente, wo man dann korrigierende Seelsorge hat, wo man sogar Menschen aus der Gemeinde wegschicken muss, weil sie einfach der Gemeinde schaden. Und woran erkennen wir denn nun, dass die spannende Frage, ob Barmherzigkeit oder Gebet oder klare Entscheidungen und eine klare Linie mit Konsequenzen nötig ist, woran erkennen wir das? Wann kann ich aufhören zu kämpfen und wann muss ich klar formulieren, bis hierhin und nicht weiter und jetzt entscheide dich? Paulus beantwortet diese Frage im Vers 19, Kapitel 12 mit einem kurzen Satz, der da heißt, rächt euch nicht selbst. Rächt euch nicht selbst. Paulus sagt, wir beschriften nicht die Skala auf der Gerechtigkeitswaage. Wir nicht. Keiner von uns. Das fällt uns so unendlich schwer. Wenn du schon so lange in der Wahrheit bist und auch so lange überschauen kannst, wie der Weg war und wie er vielleicht gerade ist und wie es vielleicht wird, dann hat man doch auch klare Vorstellungen und weiß, woran vielleicht manches liegt. Und Paulus sagt, keiner von uns beschriftet diese Waage der Gerechtigkeit, das macht Gott allein. Das Verhalten des Nächsten ist manchmal so offensichtlich daneben und dann ziehe ich los und kämpfe für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit gleich mit. Dann wird mal richtig reingeleuchtet, wie es mir mal jemand sagte, und dann gibt es Auseinandersetzungen, Verletzungen und am Ende ist Versöhnung kaum mehr möglich. Wie gesagt, und das werde ich nicht müde zu betonen, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Frage der Versöhnung unsere größte Herausforderung ist. Erst danach stehen die Lehrfragen an. Wenn wir in der Frage der Versöhnung nicht zueinander finden oder gefunden haben, sind Lehrfragen sekundär übrig. 1. Korinther 13 wird heute am Nachmittag das Thema sein. Alle anderen Anfragen und theologischen Dinge und Lehrfragen sind häufig Themen, die benutzt werden, um die es nicht eigentlich geht. Dass sich bekennen unter der Wahrheit der reinen Lehre, was immer das ist, wird von manchen als vermeintlicher Schlüssel zur Einheit der Gemeinde eingefordert. Aber das ist ein Trugschluss. Siehe Matthäus Evangelium 23, andere Texte. Paulus sagt, holt euch euer Recht nicht selbst. Wo ihr es doch tut, greift ihr in den Zuständigkeitsbereich Gottes über. Die Liebe überlässt Gott das Ende und auch das Urteil. So hat es Jesus selber gehalten, 1. Petrus Kapitel 2, 23. Selbst Jesus überlässt Gott am Ende das Urteil. Und Jesus eben darin nachzufolgen, schließt neben der Bereitschaft zum Leiden die Gewissheit ein, dass unser Recht nirgendwo so gut aufgehoben ist wie bei Gott selbst. Das könnte tröstlich sein für dich, dass das dir widerfahrene Unrecht, dass manche Verletzung oder was geschehen ist, was hier nicht geklärt wird, nirgendwo so gut wahrgenommen wird und aufgehoben ist wie bei Gott selbst. Es geht letztlich darum, dass alle Menschen für Gott gerettet werden. Das ist Paulus sein Anspruch. Alle Menschen, und er sagt auch hier, habt mit allen Frieden. Mein Feind, und das kann manchmal der Bruder, der Freund oder der Ehepartner sein, mein Feind und ich haben schmerzhafte, unerledigte Probleme. Aber er und sie sollen merken, dass ich es gut mit ihm, mit ihr meine. Ich will leben. Und sie sollen auch leben. Ich möchte schließen mit einem Gebet aus dem 16. Jahrhundert von einer Person, einer Frau, die ein schlimmes Leben gehabt hat, die erst nach dem 40. Lebensjahr ihre Bekehrung erlebt hat, in ihrer Kindzeit von ihren Verwandten und auch von ihrem Umfeld aufs Schlimmste traktiert wurde, schlimme Krankheit so dramatisch war, dass man sie schon für die Beerdigung vorbereitet hatte. Im letzten Augenblick entdeckt jemand, dass sie ja noch lebt, und Jahre später bekehrt sie sich und formuliert unter anderem ein folgendes Gebet. Herr, du weißt, dass ich von Tag zu Tag älter werde und eines Tages alt. Bewahre mich, Herr, vor dem Drang, bei jeder Gelegenheit etwas sagen zu müssen. Erlöse mich von der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. Lehre mich, Herr, nachdenklich und hilfreich, aber nicht beherrschend zu sein. Lehre mich die wunderbare Weisheit, o Gott, dass ich mich irren kann. Und Herr, erhalte mich so liebenswert wie möglich. Amen. Unser Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, unser Heiland, du bist über allen Dingen. Du bist allmächtig und hast alles geschaffen, was existiert und lebt und besteht. Wir finden keine Worte, um deine Größe und Allmacht zutreffend zu beschreiben. Wir haben dein Wort, wo es Menschen vor langer Zeit immer wieder neu versucht haben, zu sagen, wie du eigentlich bist. Wir wissen, Herr, dass du in deiner Größe und Allmacht dennoch uns liebst als Vater, der in uns seine Kinder sieht, die er zurückhaben möchte in seinem Reich. Und so bitten wir dich, o Herr, dass du uns fest an deine Hand nimmst, dass du uns führst in unserem Leben, was immer wir gerade haben, an Anforderungen oder an Not, auch an seelischer Not. Herr, nur bei dir können wir heil werden. Und nur durch dich finden wir auch den Weg zum Nächsten. Lass es uns nicht allein versuchen oder mit Sätzen der Logik und des Verstandes versuchen zu klären. Versenke tief in unser Herz die Gewissheit und die Zuversicht, dass wir deine Kinder sind. Und dann lass uns gelassen sein und barmherzig mit unserem Nächsten, weil auch sie deine Kinder sind. Halt uns fest bei deiner Hand und führe und begleite uns auf dem Weg in dein Reich und hilf uns, dass wir mitbringen, wen wir finden. Danke, Herr, dass du über allem bist, über deine Gemeinde wachst und gut von uns denkst und redest. So, Herr, baue du unsere Gemeinde und fange bei mir selber an. Amen.